Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt.
Herzlich willkommen zum Konflikttransformationskongress. Schön, dass du da bist. Ich freue mich heute besonders, Maria Blumgrohn begrüßen zu dürfen. Ich kenne sie noch als Schauspielerin. Sie ist Filmemacherin und Autorin. Und ich habe dich jetzt erst vor kurzem in verschiedenen, auf deinem YouTube-Kanal, in verschiedenen Videos mit Felix Iris Baritsch. Habe ich es jetzt richtig?
Felix Idris.
Idris, ah, wieder.
Aber Iris ist auch schön, ich erzähle es ihm. Iris ist auch sehr schön.
Ja, so Blume ab, genau. Und ich hatte auch mit ihm schon das Interview. Ich bin ja mal gespannt, ob ich es da richtig ausgesprochen hatte. Ja, manchmal habe ich da wirklich einen Wurm drin. Und du, er hat gerade ein Buch darüber geschrieben, über Erkrankungen, Krankheiten. Das fanden wir so spannend, weil wer macht ein Buch über Krankheiten und ich mache einen Kongress über Konflikte? Das sind so kritische Themen, wo sich eigentlich nicht wirklich jemand beschäftigen will. Aber trotzdem ist es so wichtig für unser Leben. Und du hast so ein wunderschönes Kartenset dazu gestaltet. Und dann geht es wirklich um die feinstoffliche Komponente von unserem Körper, von dem inneren Licht und von den Schwingungen. Und wie der bei Erkrankungen im Prinzip da irgendwie nicht im Fluss ist mehr, ne? Und ich finde das total spannend, da reden wir bestimmt noch drüber. Ja, und deine zweite große Leidenschaft ist das Land Tibet. Ja, du hast da gerade im Vorgespräch, haben wir schon so lange gesprochen drüber, dass du dort in einem Dokumentarfilm gesehen hast, wie schlecht es dort den Kindern geht und diesem Volk. Und du warst da, du bist einfach eine Frau der Tat. Du hast dort dort eine Flüchtlingsgruppe bei der Flucht geholfen, ne? Und das auch aufgenommen. Und dabei wurdest du sogar selbst gefangen genommen und auch der Fluchthelfer. Und das war auch für dich eine große Krisenzeit, weil du das erstmal auch verarbeiten musstest. Und du hast es auch in einem Film verarbeitet, Goodbye Tibet. Ja. Und ich denke, wenn ich so deine Lebensgeschichte gehöre, also wir haben jetzt einfach mal so eine Dreiviertelstunde im Vorgespräch gesprochen, das war gar nicht so geplant, dass du viele Konflikte und Krisen schon in deinem Leben transformieren durftest. Und deshalb, nur deshalb bist du genau die Richtige hier heute für das Interview. Herzlich willkommen, Maria Blumgrohn.
Ja, vielen Dank für die lange Eröffnung. Ich war gespannt, welches der vielen Themen wir heute ansprechen. Und ja, das Thema Tibet ist schon sehr lange in meinem Leben. Es gibt natürlich immer wieder komplett neue Themen, die aufploppen, aber das war schon eines der großen Themen. Was ich da sicher transformiert habe, eigentlich ist ja Tibet ein Land, das sehr weit weg ist. Das Thema war sehr weit weg, aber die Essenz des Themas war so nah an mir dran, nämlich Mütter, die ihre Kinder weggeben, in dem Fall sogar über den Himalaya schicken. Das war damals, vor mittlerweile 20 oder mehr als 20 Jahren, ein großes Phänomen, eine echte Flüchtlingsbewegung. Und der tiefere Sinn, warum ich das gemacht habe, das habe ich eigentlich erst währenddessen erkannt. Ich musste verstehen, warum meine Mutter weggegangen ist aus meinem Leben, wie ich ganz, ganz klein war und mich quasi meinem Leben überlassen habe. Und das heißt, die Themen, die so ganz weit weg liegen, uns wirklich zu unglaublichen Grenzgängen motivieren, wo wir über uns selbst hinauswachsen müssen, haben oft ganz intim mit unserer Geschichte, mit unserer Kindheit oder vielleicht mit früheren Leben zu tun und wollen eben auf ihre Weise aufgelöst werden.
Ja, du hast jetzt gerade auch nochmal gesagt, dass sich dein Leben auch nochmal komplett verändert hat, so vor, also in der Corona-Zeit, und dass du da wirklich nochmal ganz neue Wege gegangen bist. Was hat sich da so bei dir verändert? Was wurde da in dir ausgelöst, dass du jetzt einfach nochmal ganz anders wirkst? Vielleicht kannst du darüber nochmal kurz sprechen.
Ja, begonnen hat es eigentlich schon vor dem, wie soll ich sagen, vor der sichtbaren Erscheinung dieses Phänomens, dass ich einen sehr, sehr klaren Traum habe. Also ich richte mein Leben nach meinen Träumen aus. Mhm. Und in diesem Traum wurde mir gezeigt, ein Krieg, also wo rechts und links wirklich wie in so einem großen Breitwandfilm, Herr der Ringe oder so, aufeinander zu verbissen sich ineinander stürzen und ich wurde wie von einer Kraft rausgezogen in der Mitte und auf ein ganz hohes Plateau gestellt. Und da waren auch noch ein paar andere Menschen und die Ansage war, du darfst nicht mitmachen bei diesem Krieg. Das ist überhaupt nicht deine Lebensaufgabe, sondern deine Aufgabe ist, das aus einer göttlichen Neutralität heraus zu beobachten, dich auf keine der beiden Seiten zu schlagen, auch zu beobachten, wie vielleicht Menschen, die du sehr liebst, in diesem Krieg verloren gehen, aber da ganz neutral zu bleiben und diese Position nicht zu verlassen und bestenfalls da viel Liebe runterzuschicken. Und kurz darauf kam dann ein Traum, ich bin ja Österreicherin, lebe aber auch in Deutschland, aber kam ein Traum, wo meine Großmutter mich durch einen unendlich langen Tunnel geschoben hat, auf einem Fahrrad mit all ihrer Kraft raus aufs Land, also nach Österreich zurück. Und es kam der Traum, wo ganz klar gesagt wurde, das kam über UFO-Erscheinungen im Traum. UFOs haben mir quasi einen Bauplan gegeben, dass ich Gemeinschaften oder eine Gemeinschaft aufbauen soll. Also es waren die Träume, bevor das Phänomen aufploppte, diese drei Träume. Mhm. Und ich war wirklich mit dem ersten Lockdown, beziehungsweise als die ersten Grenzen zugemacht wurden, war ich schon in Österreich und habe mitgeholfen, so eine kleine also Community ist übertrieben, aber eine kleine Lebensgemeinschaft auf dem Land mit aufzubauen, mit Anbau und so weiter. Und war zum ersten Mal im Garten, habe zum ersten Mal in einem Garten gearbeitet, mich mit Anbau, mit Autarkie beschäftigt. Ja, und das hat dann mein Leben sehr verändert. Und seitdem werde ich so von Projekt zu Projekt geleitet. Mhm. Und bin gar nirgendwo mehr richtig verwurzelt. Also ich habe statt einer Dreizimmerwohnung drei Zimmer in unterschiedlichen Lebensgemeinschaften, nämlich in Österreich, in Deutschland und in Mexiko.
Ja, sogar in drei verschiedenen Ländern quasi. Ne? Ja, also das ist auch nochmal so ein Punkt, der mich wirklich ganz stark interessiert, auch im Rahmen von Konflikttransformation. Also beim ersten Kongress, das ist ja jetzt schon mein zweiter, da haben wirklich verschiedene Speaker gesagt, wie Gerald Hüther oder Robin Kaiser oder Christina von Drein, dass die Lebensform, wo wir wirklich, wenn man so sagen kann, artgerecht leben können, diese Form der Communities ist. Dass wir sozusagen das Neue, das Friedvolle aus dieser Community entstehen kann. Und du kennst dich ja so richtig, also du hast ja sogar schon eine selbst gegründet. Vielleicht kannst du jetzt mal von deinen Erfahrungen berichten, inwieweit der Mensch überhaupt jetzt im Moment Kompetenzen hat, überhaupt schon in Communities, in kleinen Communities zu leben? Oder wie du das siehst, ist das eine realistische Chance, momentan die Gesellschaft zu transformieren oder sind wir da noch weit weg?
Wir sind gewohnt, immer ganz schnell Lösungen parat zu haben. Also wir sind gewohnt, ich habe Hunger, also ich gehe zum Bäcker und kaufe mir ein Brot und kann den Hunger sofort stillen. Und das ist natürlich mit großen Entwicklungen, und wir sprechen ja hier von einer sehr großen Entwicklung, ja nicht so, dass sofort die Lösung da ist, sondern dass wir ganz am Anfang stehen. Also ich fühle mich wie in einem Paternoster, der ganz unten angekommen ist. Jetzt beginnt die Heimreise und in unserem Kopf haben wir schon das Ergebnis parat, die wunderschönen Gemeinschaften, wo man in Frieden zusammenlebt und alles aus Eigenversorgung und das spirituelle Erwachen und wir alle können heilen. Aber das sind ja die Vorstellungen, die Visionen, die sind wunderbar, weil sie sind eine Kompassnadel, wo es hingehen kann. Und mit unseren Visionen legen wir ja schon den Weg dahin. Aber es geht darum, diesen Weg erstmal zu gründen. Und ich glaube, ich bin jetzt auch in einer Generation 50 plus, also so 65er Jahrgang. Wir haben sehr, sehr viel erlebt schon in diesem Leben. Wir haben sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt. Und wir können sehr genau sehen, was gerade passiert. Und gerade unsere Generation ist zutiefst aufgerufen, jetzt die ersten Wegsteine zu legen für die zukünftigen Generationen. Das sehe ich gerade als meine Aufgabe. Und die wenigsten von uns sind schon in der Lage, wirklich großartige Heilungen zu vollbringen oder aus dem Stand eine perfekte Community aufzubauen. Und das musste ich erkennen, aber der Weg ist der richtige. Also ich habe eben, wie ich schon gesagt habe, in Österreich erkannt, ja, es geht darum, sich wieder der Erde zuzuwenden, zu verstehen, wie das Wunder funktioniert, dass die Erde mich nährt, also da ein tiefes Urvertrauen zu generieren, auch zu sehen, ich kann mich sogar im Winter aus dem Wald ernähren. Ich bin ganz sicher, die Erde nährt mich. Diese Erfahrung kann ich nur im Land machen, die kann ich nicht in der Stadt machen und die kann ich in einer kleinen Gemeinschaft besser machen als alleine, weil man sich austauschen kann und mutig voranschreiten kann. Und das nächste Projekt, was ich aufgebaut habe, dann nach dieser Mini-Community, war, dass ich in Köln versucht habe, weil es eine Großstadt ist und eigentlich so mein Hauptlebenspunkt war zu der Zeit, zu sagen, wie schaffe ich eine Akupunkturnadel in dieser Stadt, dass energetisch diese Stadt gehoben wird in einen anderen Daseinsraum. Also, dass ich wie einen Leuchtturm schaffe, der energetisch so schwingt, dass diese Stadt irgendwie behütet bleibt in dieser Zeit, weil es nicht nur um mich geht. Damit ich irgendwie in Österreich mein Wasser habe und meine Waldkräuter habe, um ganz sicher überleben zu können. Es geht ja ums Ganze. Und da war ich involviert, die St. Michael-Kirche, die drittgrößte Kirche Kölns, so neu wieder in Schwung zu bekommen. Ich hatte plötzlich diesen Schlüssel der Kirche in der Hand und den Auftrag, da etwas draus zu machen, eine neue Gemeinschaft zu gründen, ganz neue Wege zu suchen. Und diese Kirche, diesen Auftrag, auch diesen michaelischen Auftrag, also der heilige Michael soll ja, der Erzengel Michael, die energetische Kraft sein, die uns jetzt hilft, hier in dieser Stadt zu verankern. Dann war diese Arbeit für mich irgendwie getan und dann wurde ich in ein anderes Projekt gerufen in den Osten Deutschlands, da eine spirituelle Plattform oder eine Online-Plattform mit aufzubauen. Aber der Mann, der mich da beauftragt hat mit dieser Arbeit, hatte eben das Gefühl, wie so viele Menschen im Augenblick, ich muss Deutschland verlassen, ich packe das nicht mehr. Ich bin als Jugendlicher schon im Stasi-Knast gesessen und also wurde zutiefst getriggert. Ja, und dann habe ich gesagt, ich habe keine Angst vor dem, was gerade passiert, aber der Druck auf dir ist größer und ich helfe dir, etwas aufzubauen in einem ganz anderen Land. Und so bin ich in Mexiko gelandet und habe dort dem Mario Goldstein aus Plauen, dem Gründer der Freiträumerei, der Freiträumerfestivals, geholfen, da eine Community aufzubauen. Das war dann ein großes Projekt und ein sehr erfahrungsreiches Projekt, wo ich selber wirklich oft an meine Grenzen gestoßen bin.
Jetzt, wo du das Thema Auswandern auch ansprichst, ja, es ist ja so, dass auch in meinem Bekanntenkreis jetzt wirklich viele sagen, sie können, sie haben irgendwie Angst, in Deutschland zu bleiben oder sie wissen nicht, der Krieg kommt irgendwie immer näher, was hat das für Auswirkungen? Es wird viel Angst gemacht im Außen. Wir hatten so drüber gesprochen, schon im Vorgespräch. Siehst du denn das als eine Lösung auszuwandern und also, oder ist es doch eine Bedeutung, dass wir hier doch geboren sind? Wie siehst du das so? Können wir diesen Weg auch hier in Deutschland gehen? Ja, vielleicht kannst du dazu mal deine Meinung. Du bist ja jetzt wirklich überall Österreich, also ist ja jetzt Österreich eher, aber du wohnst auch in Deutschland. Du bist auch, glaube ich, gerade in Köln, ne? Hattest du gesagt. Genau. Und Mexiko, also nach was können wir da so gehen? Also, wie können wir uns da selbst ja, zuhören, um zu wissen, wo jetzt unser Platz ist, ja, wo wir die nächsten Konflikte transformieren können, ja.
Der Weg ist ein vertikaler Weg. Also es ist ganz klar, wir können nicht entrinnen irgendwelchen Szenarien, indem wir auf der Horizontalen uns wegbewegen. Es kann helfen, zu sagen, das ist jetzt nicht mein Raum, in dem ich mich optimal entwickeln kann, dieses Deutschland. Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Das war im Fall meines wirklich sehr, sehr geliebten guten Freundes Mario. Das war ganz offensichtlich. Deutschland war nicht mehr das Land, wo er sich weiterentwickeln konnte. Und es hat absolut Sinn gemacht für ihn, diesen Wechsel nach Mexiko zu beschreiben. Das ist aber so individuell, weil jeder von uns seinen eigenen Seelenplan hat und eine ganz eigene und individuelle Aufgabe in dem aktuellen Weltenszenario. Es gab immer schon Weltenszenarien. Dieses aktuelle Weltenszenario ist einfach nur markanter, als es vorher war. Und da gilt es zu schauen, was ist meine Seelenaufgabe jetzt in diesem Szenario? Und ich habe für mich zum Beispiel ganz klar erkannt, als Mexiko dann, also als das, dieser wunderschöne tropische Garten und alles da wirklich ein schöner Lebensraum, als schöner Lebensraum erblüht ist, als eine lebbare Gemeinschaft auch, hätte ich sehr gut da bleiben können. Aber ich habe meine Seele hat mir gesagt, nein, deine grundlegende Aufgabe ist es jetzt erstmal nach Österreich, Deutschland zurückzukehren, um da wie soll ich sagen, um da deine Energie fließen zu lassen. Ob diese Energie fließt in einem konkreten Projekt, das sichtbar wird, oder ob ich einfach da sitze, das ist nämlich die wirksamste Kraft. Ich habe eine spirituelle Lehrerin in Köln, die niemand kennt, also die sucht sich ihre Schüler aus, die wird man nirgendwo finden, im Netz nicht vertreten, und sie sitzt einfach da und lässt Energie fließen für diese Stadt. Und das ist ihre Aufgabe. Also, und da können wir schauen, sehr genau untersuchen, ist es jetzt die Angst, die mich wegtreibt, oder ist es die Freude? Also wenn ich Freude habe, in dieses Mexiko zu gehen, das von Farben und Kreativität explodiert, oder ich bin ein Unternehmer und sage, wow, da geht die Wirtschaft auf und ich habe einfach Lust, da mein Geld zu investieren und tolle Sachen zu machen, oder die Maya-Kultur zieht mich und ich möchte da etwas sichtbar machen oder mich damit verbinden, dann ist das wirklich wunderbar. Oder, und ich finde, dafür gibt es höchstes Verständnis, wie gesagt, ich halte es einfach gerade hier nicht mehr aus, ich werde psychisch krank, ich gehe nur noch in die Angst, eine Erleichterung zu erschaffen. Aber der wahre Weg ist der vertikale Weg. Und da gibt es in der Bibel zwei so schöne Entsprechungen. Noah hat eine Arche gebaut, um mit der Arche der Flut quasi zu entrinnen auf dem horizontalen Weg. Und Enoch hat sich in die Mitte seiner Stadt gesetzt und ist so stark in Verbindung mit den Göttlichen gegangen, dass er der Flut enthoben wurde. Und mit ihm die ganze Stadt. Es sind also zwei Modelle. Und das ist jetzt wirklich ganz, ganz exemplarisch und groß und biblisch gesprochen. Aber das sind die zwei Möglichkeiten, die wir haben. Gehen wir jetzt einen horizontalen Weg oder gehen wir einen vertikalen? Der vertikale ist ein Schwingungsweg. Das heißt, gehe ich einen Weg einer immer feiner werdenden Schwingung, dass ich mitten in der Stadt hier sitze in Köln, aber eigentlich jetzt mit den Phänomenen der Stadt nicht mehr so viel zu tun habe, weil ich bin in meinem eigenen inneren Tempel. Und den nehme ich überall mit, wo ich bin.
Ja.
Oder ich bin mein Tempel. Ich bin mein heiliger Raum.
Ja.
Dann sind es natürlich persönliche Gründe. Bei mir war es dann jetzt auch ein persönlicher Grund. Ich habe einen Sohn in Köln, der jetzt 21 wird und der, glaube ich, ganz gut meine Energie gerade brauchen kann. Ich habe tibetische Patenkinder in Köln, in München, in Bonn, 6 Stück, einen in Paris. Also einfach auch mütterliche Überlegungen oder die Überlegungen einer Mutter zu sagen, wo bleibe ich? Es gibt ein unglaublich schönes Foto vom Tsunami, der damals stattfand, da in Thailand, wo man diese riesige Welle sieht und eine Familie, die gleich verschluckt wird von der Welle und eine Mutter, die ihrer Familie entgegenrennt, also die nicht davon rennt, sondern die natürlich nach mütterlichen Instinkten in die Welle reinrennt, um in dieser Situation mit ihrer Familie zu sein. Also jeder hat eine ganz eigene Geschichte, jeder seine ganz eigene Geschichte mit dem großen Phänomen unserer Zeit hat.
Ja, du hast aber auch so erwähnt, dass wir selbst als Menschen, jeder so eine Macht für sich hat, durch dieses Bewusstsein, durch die Ausrichtung auf das, was wirklich gelebt werden will, auch im Äußeren was zu verändern. Ne? Wie ist das eigentlich so, die geistige Kraft? Und wie kann ich hier zum Beispiel, im Außen sind ja doch viele Konflikte, es äußert sich in Kriegen oder in Krankheiten, wie kann ich jetzt durch diese eigene innere Kraft, die richtige, die Ausrichtung, da Positiv gestaltend wirken. Kann das denn schon jeder? Oder kann das nur zum Beispiel diese Geistheilerin oder die Meisterin, die in Köln ist, können das nur bestimmte Menschen? Oder können wir das auch? Kann das jeder von uns? Oder was kann er tun, um diese Kompetenz zu entwickeln?
Ich glaube, dass es erstmal wirklich zutiefst zu erkennen gilt, dass es nicht nur um die eigenen Schafe geht, die es zu retten gilt, sondern dass wir alle seelisch-geistige Wesen sind, die allein mit ihrer Präsenz auf dieser Erde schon eine Wirkkraft haben. Also jeder Gedanke, den ich denke, wird von den Engeln gegeben. Jedes Gefühl, das ich fühle, wird von den Erzengeln gegeben. Also da zu sondieren, wo die Gedanken, wenn ich Angstgedanken habe oder Hassgedanken habe, woher kommen die? Und da erstmal ganz bei sich zu beginnen, zu begreifen, ich bin ein seelisch-geistiges Wesen. Und die geistige Welt durchflutet mich in jedem Augenblick. Und das zuzulassen, was jetzt aus der geistigen Welt getan werden möchte, also mich da mehr anzuvertrauen. Ich habe kein Rezept. Also es ist ja auch vorausgesagt, dass es in dieser Zeit so viele Propheten geben wird und so viele Rezepte. Und es gibt so viele Menschen, die dir erklären, wie du es zu tun hast. Und es gibt nur ein Wort, was ich geben kann, und das ist Vertrauen. Und das ist so einfach und so schwierig gleichzeitig, wie jedes große oder wie jede große Kraft dieses Paradox in sich hält. Also im tiefen Vertrauen im Jetzt anzukommen. Ich will es vielleicht durch ein Beispiel erklären, was ich meine. Ich habe von der Kirche erzählt, und dann war eben der Auftrag, nach Mexiko zu gehen. Und dann dachte ich, wow, das ist jetzt wieder so ein großes Projekt, wo ich so unglaublich viel arbeiten werde und so im Physischen wirksam sein werde. Und ich bin noch einmal in die Kirche gegangen, um mich von der Kirche zu verabschieden. Und dann saß ich da in der Kirche und ich war wirklich ganz allein in der Kirche. Also ich habe den Schlüssel, ich war ganz allein in der Kirche. Und plötzlich hat eine Musik, also plötzlich hat sich das Licht komplett verändert. Es wurde wie ein himmlisches Licht und eine Musik hat angefangen zu spielen, die war himmlisch. Und dann bin ich erstmal aufgestanden und habe raufgerufen zur Orgel, ob da jemand ist und spielt, aber es war niemand da. Und dann habe ich begriffen, ich kann mich jetzt entscheiden. Setze ich mich wieder hin und bleib einfach sitzen und stehe nicht mehr auf, weil es ist alles da. Oder mache ich noch mal weiter, also mache ich noch mal das nächste Projekt. Und ich bin dann irgendwann aufgestanden und habe das nächste Projekt in den Gang gebracht. Was ich sagen möchte ist, wäre ich sitzen geblieben, ich weiß nicht, was geschehen wäre, aber die Kraft wirkt immer durch uns, immer. Ob wir sitzen bleiben oder ob wir gehen. Und sich dessen mal bewusst zu werden, dass immer diese Kräfte durch uns fließen und dass wir nichts anderes tun brauchen, als uns dafür zu entscheiden, dass die himmlisch lichten Kräfte durch uns wirken dürfen. Und immer, wenn ein Gedanke kommt von, ich kann das nicht, ich habe Angst und vielleicht bricht der Krieg aus oder das kommt nicht von den lichten Kräften. Das ist schon wieder ein Konzept, das uns in eine Angst hineinzieht, in eine Vorstellung des Morgens hineinzieht, dass die Welt, die Wahrheit entfaltet sich aus diesem Augenblick heraus und da einfach mal Platz zu nehmen. Es ist schon so oft gesagt worden. Es tut mir leid, dass ich nicht mehr dazu sagen kann.
Das ist sehr wertvoll, was du gerade gesagt hast, weil ich spüre auch noch mal so dieses Hinwenden zum Licht auf der einen Seite und trotzdem aber auch hinschauen, was auch in der Welt passiert, weil das machst du ja auch. Sonst würdest du ja nicht dieses Projekt machen, Mexiko. Sonst würdest du ja nicht die Kinder in diesen Krisengebieten einfach unterstützen, und sonst hättest du nicht so viele Kinder aufgenommen. Also du tust auf der einen Seite was, weil du schaust hin, und auf der anderen Seite hast du dieses innere Licht und diese Kraft, die du ausstrahlst und dadurch ja in diese Transformation gehst. Das ist schon beides da, ja.
Naja, das Hinschauen bedarf eines neutralen Blickes. Weil wenn ich mir vorstelle, ich schaue mit den Augen Gottes, also es geht um Bewusstseinsräume. Also mein Bewusstsein ist all das, was all das, was ich erfahren habe, was ich sehe, was ich höre, das ist mein großer Bewusstseinsraum. Und Gottes Bewusstseinsraum umfasst alles, ist allumfassend. Und indem ich mir vorstelle, ich schaue zum Beispiel auf den aktuellen Krieg jetzt, dann Gottesbewusstsein würde da überhaupt nicht Stellung nehmen oder Partei greifen. Das ist das, was ich am Anfang erzählt habe von diesem Traum, von diesem Anspruch. Du schaust jetzt wie Gott in diese Schlacht, in diese Corona-Schlacht, sage ich mal, war es zu dem Zeitpunkt, die da entfacht ist. Das heißt, ich habe immer versucht, in dieser Zeit neutral zu schauen, aus einem neutralen Auge. Und das war eine höchste Disziplin, weil ich lebe hier in einer Wohngemeinschaft, wo alle zu den Demonstrationen gelaufen sind. Und in der Kirche waren eher Leute, die Angst hatten vor Corona. Da war ich plötzlich zerrissen zwischen den Geimpften und Ungeimpften. Es war also ständig in dieser Zerreißprobe zu bleiben und zu sagen, nein, ich schaue mit neutralem Auge in dieses Geschehen und bewerte gar nichts, sondern ich schaue es mir mit neutralem Auge an. Das erfordert sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und Kraft. Und aus diesem neutralen Auge heraus ist es überhaupt möglich, friedensstiftend zu sein. Und was mir jetzt kommt, ist, oder was ich vielleicht gerne erzählen möchte, ist, der 30-jährige Krieg war vermutlich eine der schwierigsten und fürchterlichsten für die Menschen hier in Deutschland. Und die Friedensverhandlungen dauerten über viele Jahre. Das war kein Prozess, der eben mal beschlossen werden konnte, sondern sie dauerten viele Jahre in Osnabrück und Münster. Und es musste sehr viel niedergeschrieben werden. Es musste eigentlich eine komplett neue Sicht niedergeschrieben werden, dass ein Friede überhaupt möglich war. Einer meiner Ahnen hat das getan und für den Kaiser diesen Friedensvertrag niedergeschrieben. Und ich glaube, das ist das, was irgendwie so in mir ist. Und jetzt sitzt ich hier in meinem kleinen WG-Zimmer. Es ist eigentlich so lächerlich. Ich habe so eine Ahnenlinie. Meine Ahnen haben so großartige Sachen gemacht, aber mein Leben hat so begonnen, dass ich, wie soll ich sagen, immer eher im Kleinen nur wirken konnte. Und ich kann keine Friedensverträge unterschreiben. Ich bin nicht in der Politik, ich bin nicht in dieser Position. Und ich habe meine Ahnen gefragt, wie kann ich euch gerecht werden? Und die Antwort war, in dir ist die größte Kraft. Jeder von uns ist stärker als ein Atomkraftwerk. In dir, erlöse es wirklich in dir. Und meine Lehrerin hier in Köln, die ist ein Kraftwerk, also wirklich ein Kraftwerk. Enoch hat mit sich eine ganze Stadt hochgehoben, diesen anderen Schwingungsraum, in diesen vertikalen Weg. Das dürfen wir vertrauen, und da dürfen wir, selbst wenn man in einer Gefängniszelle sitzt, also gar keinen Handlungsspielraum mehr hat. Wir haben im Vorgespräch über Jesus gesprochen und du hast gesagt, du verstehst nicht, warum er sich ans Kreuz nageln hat lassen. Er hat gesagt, ich bin der Weg, und er hat es uns auf die radikalste Weise vorgemacht. Weil wenn ich ans Kreuz genagelt bin, habe ich gar keinen Spielraum mehr. Ich kann mich nicht, gar nicht mehr. Es ist, also Und in dieser Situation noch in der Lage zu sein, zu sagen, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, ist höchste göttliche Neutralität. Und so weit ist dieses Wesen, sage ich mal, ich will nicht mal mehr von einem Menschen sprechen, dieses Wesen ist so weit gegangen, um es uns auf eine so ultimativ radikale Weise zu verdeutlichen.
Ja, danke.
Und er wusste, er muss diesen Weg gehen. Und nur weil er diesen Weg gegangen ist, weil damals wurde ja ein Same gelegt des Erwachens, die Menschheit war noch nicht so weit. Jetzt könnte es sein, dass wir so weit sind, aber seine Geschichte ist ja dadurch auch so weitererzählt und tradiert worden, weil sie so radikal ist, weil sie so groß ist, weil sie so schmerzhaft ist. Und die katholische Kirche, die natürlich, kann man sagen, das missbraucht hat und fürchterliche Sachen gemacht hat mit dieser Geschichte. Auch da dürfen wir sagen, nicht nur, also auch da versuchen, einen neutralen Blick zu halten und sagen, es gibt auch den Aspekt, dass die katholische Kirche neben den ganzen Grausamkeiten, aber diese Geschichte auch, die Erinnerung daran gehalten hat. So hat alles immer beide Seiten.
Du hast das auch so vorhin im Vorgespräch von Tibet so berichtet, dass auf der einen Seite die tibetische Urbevölkerung sozusagen doch also getötet wurde, auf der anderen Seite ist dadurch der Buddhismus in die Welt gekommen. Ne? Also es hat immer zwei Seiten. Und ich denke, das zu wissen, ist es vielleicht auch, um mehr Gelassenheit zu spüren, ne? Über das, was kommt und ins Vertrauen und nicht in die Angst gehen zu müssen. Ne?
Ja. Also wir haben im Vorgespräch, das war so ein interessanter Punkt, mir ging es ja in meiner Tibet-Arbeit nach 10 Jahren Flüchtlingsbewegungen dokumentieren. Die Flüchtlingsbewegungen fließen nicht mehr, weil die Grenzen ja komplett dicht gemacht wurden vom chinesischen Militär. Dann ging es in den letzten Jahren mehr darum, um diesen Erhalt der tibetischen Kultur, um den Erhalt der Idee Tibets. Und jetzt geht es immer mehr, den Blick zu richten, oh, was ist denn mit unserer eigenen Kultur, mit unserer eigenen Sprache, mit unserer eigenen deutschen, germanischen Identität, die wir fürchten, dass sie quasi zerstört wird. Und hier in Köln ist ja eine riesige Moschee hier aufgebaut worden und in Luftlinie 50 Meter eine Kirche abgerissen worden. Und da kann man sich natürlich sagen, oh, wir kommen jetzt in Angst und unsere Kultur stirbt und so. Also statt der Angst gilt es doch daran zu sagen, ich entdecke meine Kultur, ich gehe mit Freude, stelle ich mich dem, meine Kultur jetzt zu fördern und zu entdecken, als in Angst zu gehen, dass eine andere Kultur mich jetzt kapern könnte oder überstülpen könnte. Das versuche ich auch jungen Menschen zu erklären, die sehr patriotisch eingestellt sind, zu sagen, geht nicht so sehr in den Widerstand, sondern in die Förderung der eigenen Kompetenzen. Das ist viel stärker, als da in einen Widerstand oder in eine Angst zu gehen. Und das andere ist auch, dass wir auch hinnehmen dürfen, diesen Wandel. Also vielleicht geht die Idee Germaniens, vielleicht wird das auch vorbeigehen und andere Ideen kommen, andere Ausdrucksweisen des Lebens. Also auch da ein bisschen loslassen.
Also,
festzuhalten.
Ja, das sehe ich ähnlich, weil wir haben unsere eigene Identität, unsere eigene Kultur schon viel lange Zeit vorher eigentlich schon nicht mehr gelebt. Und jetzt wird es uns eigentlich erst bewusst, ja, wenn der Weihnachtsmarkt nicht mehr Weihnachtsmarkt, sondern Wintermarkt halten wird. Aber weiß überhaupt noch jemand, was Weihnachten wirklich ist? Also nicht nur das christliche Weihnachten, sondern auch dieses Weihnachten der Urvölker, der germanischen Völker. Was hat das bedeutet? Wir haben es eigentlich schon Jahrzehnte vorher vergessen, ja.
Genau, und jetzt dürfen wir weil es so, wie soll ich sagen, so an uns nah ranrückt, jetzt dürfen wir uns endlich wieder darum kümmern. Wir haben es einfach nur vernachlässigt. Also wenn wir den Christusweg so vernachlässigt haben und weil es natürlich auch durch die Kirchen nicht so gut vermittelt wurde, aber wenn wir das vernachlässigen, dann ist es ja klar, dass andere Religionen da diesen Raum kapern wollen. Das ist nur zu natürlich, sich da wieder zu kümmern. Das ist eine sehr positive Entwicklung.
Das könnte man auch so sehen, ne? Weil es jetzt einfach so sichtbar wird. Man wird getriggert, man geht ins Resonanz, was vorher nicht so war, obwohl es sich jetzt nur sichtbar gestaltet. Mhm. Und ich finde, ich will noch als letztes auf noch ein ganz anderes Thema eingehen, was ich aber auch denke, das ist gar nicht so weit weg. Es geht um unseren eigenen Körper, um unsere eigene Energie, dass sie fließt. Und ich finde, da bist du ja jetzt gerade mit dem Felix Idris, das habe ich den Namen richtig gesagt, ja, dran, einfach Karten zu gestalten, das bestimmt, da geht es ja wirklich, dass der Körper wieder auch in den Mittelpunkt kommt. Ne? Wir sind unser Körper und im Körper ist unser Licht und dass das Licht auch wieder frei fließen kann und dass eben dort durch, nicht nur durch durch materielle Vergiftung, sondern auch durch emotionale oder geistige Blockaden in uns es nicht mehr fließen kann und sich das in Krankheiten uns zeigt. Und das ist ja auch so eine aktuelle Zeitqualität, finde ich, dass wir das so sichtbar gerade wird bei allen Menschen. Und vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen über deine, also du hast ja dieses Kartenset zu dem Buch entwickelt. Und das ist ja eigentlich so feinstofflich wie Homöopathie, aber das sind sozusagen wie homöopathische Karten, so habe ich das verstanden. Und ich habe jetzt zum Beispiel ein Video nochmal von dir zu Borreliose gesehen und welche Themen schon alleine in diesem Krankheitsbild aktuell für uns Menschen zu transformieren gilt. Also Krankheiten sind ja auch Konflikte, die uns Lebensthemen zeigen. Und vielleicht kannst du da nochmal so rüber sprechen, das kannst du jetzt nur noch so, ja, so kurz, aber du hast da bestimmt eine Inspiration zu, was du den Kongressteilnehmern in dieser Hinsicht, weil das ist ja auch, wo es uns im Außen zeigt, das, was nicht stimmig ist, ja? Vielleicht kannst du da noch mal kurz drauf eingehen.
Ja, das Positive an der Corona-Impfung oder an den Corona-Impfungen ist, dass wir, wenn wir da nicht mit dem Mainstream gegangen sind, es uns ganz stark verdeutlicht hat, was überhaupt Impfen bedeutet. Also über diese Erkenntnis, dass das irgendwie nicht funktioniert für mich, dass ich mich da jetzt spritzen lasse, ist bei mir die Beschäftigung gekommen, was ist überhaupt Impfen? Also was geschieht da mit uns, wenn wir unsere Kinder impfen? Und das ist, glaube ich, das Großartige jetzt an diesem Kartenset, weil da ja in 60 Karten, ich glaube, wir haben 45 Krankheiten und dann haben wir Homöopathiekarten. Also man kann dann kinesiologisch testen, welche Karte für welche Krankheit. Und wir haben aber auch die Impfstoffkarten. Und jede Karte macht quasi sichtbar, also wenn du das Beispiel Borreliose ansprichst, dann will ich es versuchen, an dem Beispiel zu erläutern. Es gibt ja die sogenannte Zeckenimpfung und dann die Borreliose-Behandlungen, dass wenn wir Borreliose bekommen oder dazu neigen, dann werden wir darauf aufmerksam gemacht, dass unsere Seele weint, dass wir uns zu sehr verausgabt haben, dass wir nicht so gut in der Lage sind, unsere Grenzen festzustecken, dass wir unsere Seele verraten haben, um anderen zu gefallen oder zu sehr in den Altruismus eingestiegen sind. Und in der Bewältigung dieser Krankheit kann sich eine gesunde Grenzsetzung in uns manifestieren. Wohingegen, wenn wir dieses Thema wegimpfen, verfestigt sich der Urzustand. Also ich bekomme vielleicht nicht die Krankheit, aber ich bekomme auch nicht die Chance, diese Krankheit zu durchleben. Diphtherie ist auch ein wunderbares Beispiel. Also Diphtherie hat mit dem Thema der Sprachlosigkeit zu tun. Ein Kind, das Schwierigkeiten hat, sich der elterlichen Autorität gegenüber auszudrücken, wird dazu neigen, Diphtherie zu bekommen. Wenn ich das aber im Vorhinein schon wegspritze, diese Krankheit, dann kommt diese Chance nicht, durch diese Krankheit eine Kraft zu entwickeln, um nach durchlebter Krankheit sich klar und deutlich Autoritäten gegenüber artikulieren zu können, also in eine Sprache zu kommen, in einen Ausdruck, in einen künstlerischen Ausdruck und somit in eine Lebendigkeit zu kommen. Und dank Corona ist mehr Bewusstsein in die ganze Impfthematik gekommen, weil wahrscheinlich wir, unsere Jahrgänge, also mein Jahrgang, wir haben alle viele Impfungen bekommen als Kinder, vollkommen unbewusst. Und es ist mir jetzt bewusst geworden durch die Corona-Impfungen oder Injektionen oder wie auch immer man es nennen möchte. Und diese Karten sind in erster Linie natürlich auch ein ganz großes Statement, um dem Massenbewusstsein einfach mal ein anderes Bewusstsein, also zu sagen, es gibt auch dieses Bewusstsein, es gibt auch diese Herangehensweise und das mal sichtbar zu machen in 60 Karten einfach mal und in einem tollen Buch von Felix Idris, da eine Akupunkturnadel, so wie ich das mit der Kirche gemacht habe, eine Akupunkturnadel zu setzen und nicht nur darüber zu reden, sondern es einfach mal zu manifestieren. Und insofern haben die Karten sicher eine Kraft. Und es gibt auch drei Wandlungskarten, also wo man mit das Kartenset ist ein Bewusstseinsset, aber man kann mit diesem Kartenset auch arbeiten und Dinge in sich auflösen. Das wird dann das Begleitbuch genau beschreiben. Also mir war wichtig, dass es nicht nur darum geht, dass wir Dinge wissen, sondern dass wir auch arbeiten können damit. Und unser Gespräch hat nur einen Sinn, wenn es etwas im Zuhörer transformiert. Es nützt nichts, die Dinge nur zu wissen. Es muss energetisch etwas passieren. Und ich hoffe, dass unser Gespräch das getan hat, dass irgendetwas in Schwingung geraten ist bei den Menschen, die uns jetzt zuhorchen. Ansonsten, es ist nur ein Gespräch.
Genau. Und bei mir ist es auch immer so, dass wir alle auch ins Handeln kommen. Es ist, also in meiner Wahrnehmung ist es so, nur dich alles Schlechte abzuschirmen und nur immer positiv zu denken, das ist nur eine Idee. Ich finde, dieses Handeln ist so wichtig und sich dafür nach zu zeigen und zu transformieren und in der Gemeinschaft. Und das ist für mich so die Message, weil das ist nur das spirituelle Ego, finde ich persönlich. Das ist die andere Seite. Du hattest dafür vorne auch geredet davon. Für mich ist das auch nochmal so ganz wichtig aus unserem Gespräch, dass wir wirklich mit dem, wo wir gerade stehen, in die Gemeinschaft gehen und uns ein Hilfsmittel zu nehmen, was es auch immer ist, um in die eigene Kraft zu gehen. Und das finde ich auch so wichtig.
Das ist ein Aspekt wichtiger noch als das positive Denken. Also eigentlich geht es immer um das neutrale Denken und um den neutralen Blick. Weil ich kann, also jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel, man kann sich auf die Seite der Ukraine oder die Seite Russlands stellen, aber es gilt, nur mit einem neutralen Blick kann ich ein wirklicher Friedensbotschafter sein.
Ja. Und das ist nochmal jetzt total wichtig, finde ich, weil wenn wir nicht dahin gucken und nicht uns damit beschäftigen, dann ist es fast, wird es auch materialisiert, sondern wenn wir hinschauen mit einem neutralen Blick und in die Friedenskommunikation gehen, in die Kommunikation, in die Herzenskommunikation, dann kann transformiert werden. Und das finde ich, ist bei dir überall sichtbar, auch mit den Karten ist es sichtbar, weil du guckst ja neutral hin und du bewertest es aber nicht. Und deine Intention ist wieder, es zum Fließen zu bringen, dass es wieder für den Menschen ist. Ja, und da sehe ich so eine ganz, ganz wichtige aktuelle Zeitqualität, unsere Aufgabe jetzt, dass wir das jetzt wirklich, weil wir neutral hinschauen, alles transformieren, dass es ein friedliches Beisammensein ist. Ja, und das habe ich aus unser Gespräch, leider ist das Gespräch in 3/4 Stunde schon vor dem Aufnehmen passiert, aber deshalb möchte ich das jetzt auch nochmal so, da kriege ich auch Gänsehaut, ja, zusammenfassen. Ja, vielleicht möchtest du noch was für die Zuschauer zum Abschluss sagen, was dir gerade auf dem Herzen liegt und noch raus möchte aus dir.
Ich habe den heiligen Michael erwähnt. Ich sitze jetzt auch quasi so Zielblickrichtung der Michaelskirche und deswegen kommt das, dass er hat das Schwert und er hat eine Waage. Mhm. Und Das Schwert ist, ergibt uns die Kraft zu unterscheiden, was Wahrheit ist und was nicht. Und er hat aber auch die Waage, damit wir erkennen, wir sind das Zünglein in der Waage, das ausbalanciert das Links und das Rechts. Und das ist die Aufgabe des Menschen, diese ganzen scheinbaren Paradoxen und diese ganzen scheinbaren Kriege in sich zu befrieden. Weil das Außenkrieg ist, ist in meinem Bewusstseinsfeld. Das heißt, in meinem Bewusstseinsfeld ist etwas nicht befriedet, dass in meinem Bewusstseinsfeld Krieg stattfindet, so nah an, an der Haustüre. Und insofern ist jeder von uns stärker als ein Atomkraftwerk.
Ja, ja. Vielen Dank, Maria, dass du heute dabei bist. Und vielen Dank für das wunderbare Gespräch.
Danke dir für den Raum, den du auch öffnest.
Danke.
Vielen Dank.
Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt.